Wir haben uns zum Thema Obdachlosigkeit und vor allen Dingen auch Drogensucht, weil beides hängt ja auch oft zusammen, einen Experten gesucht. Und deswegen sind wir heute bei der AIDS-Hilfe in Dortmund und haben uns einen Gesprächspartner organisiert. Würdest du dich vielleicht einmal für unsere Zuschauer bitte vorstellen?
Willard Renzmann, geschäftsführender Vorstand der AIDS-Hilfe Dortmund. Und wir sind als AIDS-Hilfe Dortmund eben Träger der Drogenhilfeeinrichtung KIK mit dem Drogenkonsumraum in der Innenstadt am Grafenhof.
Tatsächlich ist es ja so, dass oft im Gespräch ist, dass die sichtbare, ja, letztlich kann man sogar hart formulieren, Verelendung in der Stadt seit Corona viel präsenter geworden ist. Ich weiß, dass das viel besprochen wird, viel wahrgenommen wird, auch in der politischen Öffentlichkeit diskutiert wird. Aus eurer Sicht jetzt als Menschen, die mit den Betroffenen selber auch arbeiten, könnt ihr diese Tendenz bestätigen?
Ja und nein, würde ich sagen. Also das eine ist, dass natürlich während der Corona-Phase an sich viele Hilfeeinrichtungen, einschließlich unserer niedrigschwelligen Einrichtungen, Drogenhilfe, Obdachlosenhilfe, entweder geschlossen waren oder nur sehr eingeschränkt erreichbar für die Zielgruppen. Insofern waren natürlich diese Menschen deutlich sichtbarer, natürlich, während dieser Phase. Und das überschneidet sich im Bereich von Drogenhilfe so ein bisschen mit dem Tendenz zu deutlich Anstieg, einem deutlichen Anstieg beim Crack-Konsum, der wiederum mit einer deutlich größeren Verelendung von Menschen, die Drogen konsumieren, einhergeht. Und das hat sich sozusagen zeitlich ein bisschen auch überschnitten, der Anstieg oder die veränderten Konsummuster in der Drogenszene haben eigentlich vorher schon begonnen. Das hat man während der Crack-Phase aber dann nicht so wahrgenommen. Da gab es eben diese anderen Effekte. Und insofern lief das auch ein bisschen unter dem Radar, auch, glaube ich, in den Einrichtungen, dass die eigentlich gar nicht wahrgenommen haben, dass sich diese Verschiebung deutlich zu mehr Crack-Konsum ergeben haben. Das ist dann aber nachher sozusagen nach der Corona-Phase umso verstärkter in den Einrichtungen aufgeschlagen, sage ich jetzt mal.
Woran habt ihr das festgestellt, dass es diese Verschiebung gegeben hat?
Am direktesten natürlich, dass wir betreiben ja auch einen Drogenkonsumraum, also eine Einrichtung, die auch einen Drogenkonsumraum integriert. Und in dieser Einrichtung ist der Crack-Konsum nach der Corona-Phase nochmal deutlich angestiegen. Also wir haben seit vielen Jahren einen deutlichen Anstieg. In den letzten Jahren tatsächlich ist es dann noch sehr massiv angestiegen. Das heißt, wir haben einfach mehr Crack-Konsum. Wir dokumentieren das ja, was konsumiert wird, und können das darüber feststellen. Das ist das eine. Und dieses Verelendungs, diese mittelbare Folge, die merken wir natürlich auch, also sehr konkret.
Also gibt es in eurer Einschätzung auch, dass diese empfundene Präsenz im Stadtbild von Menschen, die halt sehr stark gezeichnet sind von ihrer Suchtkrankheit und eben auch also von einer letztlich kompletten Zerstörung ihres sozialen Lebens, das ist auch eine Tendenz, die ihr auch als Experten in euren Einrichtungen bestätigen könnt, die ihr seht?
Ja, absolut. Also das Bild draußen ist das eine, das merken wir natürlich auch, wenn wir Streetwork zum Beispiel machen. Das bekommen wir aber natürlich auch über die Rückmeldungen von Dritten, mit denen wir viel im Austausch sind, mit den Nachbarn, mit anderen Institutionen mit. Und wir merken in der alltäglichen Arbeit, so wie auch viele andere Hilfeeinrichtungen, dass die Arbeit mit diesen Menschen, die zunehmend Crack konsumieren, extrem viel schwieriger wird und dass die Menschen... Ja, dass die für Hilfe sehr viel schwieriger ansprechbar sind und dass sie auch dadurch deutlich psychosozial und gesundheitlich verelenden. Das merken wir ganz deutlich, ja.
Woran liegt das, dass sie schwer zu erreichen sind für euch?
Sie sind für Hilfe schwerer ansprechbar. Also wir haben, das ist schon auch eine Besonderheit und ein Fund, glaube ich, mit dem wir wuchern können, auch im Vergleich zu anderen Kommunen. Wir haben eine extrem hohe Erreichbarkeitsquote sozusagen von offener Drogenszene. Also wir erreichen mit unserer niedrigschwelligen Arbeit und der Einrichtung sehr viele auch der schwerstabhängigen Crack-Konsumentinnen. Das heißt, das eigentliche Problem ist eher, dass diese Menschen für weitergehende Hilfen, und das fängt an mit den Grundbedürfnissen wie Essen, Trinken, Hygiene, Körperhygiene, aber auch Gesundheit, bis hin eben zu sozialpädagogischen, sozialarbeiterischen Angeboten, dass die Ansprechbarkeit für diese weiterführenden Hilfen schwieriger wird, weil der Crack-Konsum und der unmittelbare, die Befriedigung sozusagen dieses Suchtbedürfnisses so im Vordergrund steht bei diesen Menschen. Und dann sind die für andere Hilfen, zumindest in akuten Konsumphasen, kaum ansprechbar oder schwerer ansprechbar.
Gibt es da Erfahrungen eigentlich aus anderen Städten, auf die Dortmund zurückgreifen kann? Ich weiß, lange Jahre war es ja so, dass Crack eben zwei Szenen in Deutschland hatte. Das war in Frankfurt und in Hamburg. Das hat sich sehr, sehr lange gehalten, bis das dann in anderen Städten, unter anderem auch in Dortmund, aufgetaucht ist. Seid ihr da irgendwie im Austausch mit Hilfsangeboten? Gibt es da Erkenntnisse?
Ja, wir sind im Austausch, absolut. Es gibt auf der Fachebene viele unterschiedliche Gremien, in denen wir miteinander uns austauschen und auch gucken, welche Best-Practice-Möglichkeiten gibt es, was kann man auch ganz pragmatisch machen. Insofern sind wir auch mit den Frankfurter KollegInnen in einem intensiven Austausch immer schon. Die Schwierigkeit bei Crack ist, dass es einfach, also die Frankfurter sind mit dieser Problematik schon sehr viel früher konfrontiert gewesen. Das erreicht jetzt seit einigen Jahren sozusagen Westdeutschland, den Norden und den Westen insbesondere, das ganze Ruhrgebiet oder NRW, die größeren Kommunen und zunehmend auch in der Fläche merken das auch kleinere Kommunen und Städte, dass Crack sozusagen ankommt. Die Schwierigkeit, und das macht das Lernen von Frankfurt so ein bisschen schwer, ist, dass es bei oder für Crack nicht die einzige und auch nicht die durchschlagende Antwort fachlich gibt. Das hängt zum Beispiel damit zusammen, dass es für Crack keine Substitutionsmöglichkeit gibt.
Also analog zu Methadon bei Heroinabhängigkeit.
Genau. Das heißt, wir haben an der Stelle nicht die suchtmedizinische Antwort auf diese Problematik. Und das, was die Frankfurter machen, ist eben auch eher niedrigschwellig, suchtbegleitend, Überlebenshilfen anzubieten, um sozusagen mit diesen Menschen in Kontakt zu bleiben und zu versuchen, dass man zumindest in Phasen, in denen sie eine stabilere Situation haben, trotz einer Crack-Abhängigkeit eine Hilfe sozusagen initiieren kann. Aber da gibt es nicht so viele Patentrezepte.
Bevor wir vielleicht nochmal darauf kommen, was für Angebote überhaupt möglich sind oder was man braucht, vielleicht kannst du uns nochmal einen Einblick geben, wer sind eigentlich die Abhängigen? Kommen die nach Dortmund, weil hier ein Schwerpunkt ist? Sind das Dortmunder? Sind das irgendwie neue Menschen? Kann man da irgendwie so ein soziologisches Profil umreißen, wen das betrifft?
Es gab jetzt im Auftrag der Stadt auch nochmal eine Szenestudie dazu, die über die Uni Frankfurt, über ein Institut, das auch in Frankfurt das regelmäßig macht, sehr bekannt. Nochmal eine Studie, die nochmal Erkenntnisse auch ergeben hat und die aber letztlich an vielen Stellen unsere Erfahrungen und Erkenntnisse aus unseren auch Dokumentationen, also wir dokumentieren ja auch, wer bei uns konsumiert und wer uns nutzt, das nochmal bestätigt hat. Also viele derjenigen, die jetzt heute in Dortmund Crack konsumieren, sind Menschen, die wir schon seit vielen Jahren kennen, die sozusagen ihr Konsummuster verändert haben im Kontext dieser sozusagen zunehmenden Verfügbarkeit auch von Crack. Das heißt, es sind keine Menschen, die neu in Dortmund sind oder die wir neu auf der Szene wahrnehmen, sondern der ganz überwiegende Teil war vorher schon Drogenkonsument in Dortmund, hat auch in der Regel die Einrichtungen genutzt, auch unsere Einrichtungen. Und da haben sich Konsummuster verschoben. Also die haben vielfach vorher schon Heroin und Kokain konsumiert und durch die Schwemme auch von Kokain auf dem Markt haben die einfach ihr Konsummuster angepasst, verändert. Man muss ja auch nochmal sagen, es gibt nicht den reinen Crack-Konsumenten oder die Crack-Konsumentin, sondern das sind also die Menschen, die in der Drogenszene in Dortmund und auch in den anderen Kommunen, in den anderen Großstädten Drogen konsumieren sind. Also die haben polyvalente Konsummuster, nennen wir das. Also die sind abhängig von vielen unterschiedlichen oder von mehreren Substanzen. In der Regel Heroin plus Kokain, Amphetamine, Cannabis, Alkohol ist die am zweithäufigsten konsumierte Substanz, auch in der offenen Drogenszene. Benzodiazepine, also auch Medikamente. Die Hälfte von denen ist substituiert. Also das sind sozusagen, wir haben Mischkonsum, der vorherrscht.
Es gibt ja also ein Gerücht, das sich ziemlich hält, dass sehr viele Geflüchtete, gerade so aus der Region Syrien, die jetzt seit einiger Zeit in Deutschland sind und vielleicht nicht Fuß gefasst haben, dann in der Drogenszene auftauchen. Könnt ihr sowas in der Art beobachten oder würdet ihr sagen, also wie du sagtest, das sind eher etablierte soziale Milieus, die da...
Ja, das würde ich so sagen. Also es sind vor allem die etablierten. Wir haben, ich habe es nicht richtig, ich meine, wir haben ungefähr ein Drittel NutzerInnen mit Migrationshintergrund. Und der Anteil von Geflüchteten steigt natürlich oder ist gestiegen mit zunehmenden Fluchtbewegungen. Und auch dadurch, dass wir in Dortmund im Rahmen eines Modellprojektes und einer Abstimmung mit der Kommune Menschen mit Migrationshintergrund, die aber nicht in Dortmund fest gemeldet sind zum Teil oder die keine Meldeadresse haben, die keinen Dortmunder Aufenthaltsstatus haben, dass wir die auch sozusagen in unsere Einrichtung zulassen dürfen, also dass sie bei uns konsumieren dürfen. Das durften sie vorher nicht. Das heißt, sie tauchen vermehrt bei uns auf. Sie sind aber immer noch eine Randgruppe faktisch oder eine Minderheit quantitativ auch.
Also jetzt nicht nochmal ein zusätzliches gelagertes Phänomen, das nochmal anders oder neu adressiert werden müssen.
Ja, schon, aber eher in einem quantitativ eher sehr kleinen Umfang. Ja, so.
Okay, vielleicht kannst du uns ein bisschen einen Einblick geben, woraus eure Arbeit besteht. Du hast schon gesagt, dass Crack ein Gamechanger insofern ist, dass viele Möglichkeiten, die man bisher genutzt hat, so nicht mehr funktionieren. Aber was bietet ihr genau an?
Ja, zum Gamechanger Crack würde ich noch gerne sagen, dass das ein Aspekt ist. Und das hat schon die Drogenszene verändert, aber es ist nach wie vor nicht das einzige Thema. Also es macht die gesamte Arbeit und den Umgang mit der Drogenproblematik sicherlich schwieriger, auch öffentlich in der Wahrnehmung, aber es ist nicht das einzige Thema. Also eine Kennzahl ist, die vielleicht interessant ist oder an der Stelle kennzeichnend, der Anteil des Konsums von Crack bei uns in der Einrichtung im Drogenkonsumraum liegt bei 35%. Und das ist massiv nach oben gegangen in den letzten Jahren. 35%, das ist viel, aber es zeigt immer noch, dass über 60% des Konsums auf Heroin entfällt. Das heißt, der Hauptkonsum und die Hauptthematik ist immer noch Heroinkonsum. Was bieten wir in unserer Einrichtung an? Also unabhängig von der konsumierten Substanz. Das ist also die Drogenhilfeeinrichtung KICK ist eine sehr niedrigschwellige Einrichtung und die integriert unterschiedliche niedrigschwellige Angebote im Kontext von Überlebenshilfe und erste Anlaufstelle für Schwerstabhängige oder für Konsumentinnen illegaler Drogen. Das heißt, wir haben ein Kontaktcafé. Also viele der Drogenkonsumentinnen, für die ist unsere Einrichtung die erste tagtägliche Anlaufstelle. Die kommt zu uns morgens um 8 Uhr, um zu frühstücken, um Menschen zu treffen, um andere Drogenkonsumentinnen zu treffen, aber auch um sich mit SozialarbeiterInnen zu unterhalten, um Hilfe zu bekommen in ganz alltäglichen Problemen von Miete, Ämtern bis hin zur Entgiftung, Vermittlung in Therapie und so. Viele tauschen bei uns ihre Konsumutensilien. Wir machen sowas wie einen Utensilien- und Spritzentausch. Das geht in die, ich glaube, wir haben im letzten Jahr rund 350.000 Spritzen und Spritzutensilien abgegeben und entsorgt. So, das ist so die Größenordnung. Das ist das, was bei uns tagtäglich sozusagen über den Tisch geht, so an Utensilien. Genau, also es gibt ein tagtägliches Angebot an warmen und einigermaßen gesunden Speisen und Getränken. Man kann bei uns duschen und Wäsche waschen, also so die alltäglichen Bedürfnisse möglichst befriedigen. Man kann bei uns ohne Krankenversicherung, ohne Terminvergabe medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Also wir haben Krankenpflegepersonal, regelmäßig auch eine Ärztin, sodass man ja das, was viele Drogenkonsumentinnen sozusagen als was für die ein Problem ist, dass sie gesundheitlich nicht gut aufgestellt sind. Sie bekommen eine Wundversorgung bei uns als Beispiel. Man kann sich bei uns testen lassen auf HIV oder andere sexuell übertragbaren Infektionen, was eben auch ein großes Problem ist bei Drogenkonsumentinnen. Und das ist der letzte und aber auch gar nicht der ausschließliche und wichtigste Aspekt, würde ich sagen, man kann bei uns konsumieren. Und für Drogenkonsumentinnen ist das natürlich schon ein sehr wichtiges Angebot, weil sie bei uns sicher sein können, dass sie im Falle von Überdosierung unmittelbar Notfallhilfe bekommen. Wir haben eben RettungssanitäterInnen, Krankenpflegepersonal, die direkt einschreiten können bei Überdosierung. Es gibt eine hygienische und sterile Konsumumgebung. Man muss nicht Angst haben, dass man gestört wird beim Konsum von Dritten. Wir entlasten dadurch aber natürlich auch die Innenstadt, das Gemeinwesen, die City von öffentlichem Drogenkonsum. Das ist natürlich sozusagen der Effekt, den das auch für so eine Stadtgesellschaft hat.
Wenn der Konsum von sowas wie Crack schon mal zugenommen hat, reichen eure Ressourcen? Könnt ihr so vielen Leuten helfen, wie es notwendig wäre? Oder fehlen da Ressourcen?
Faktisch fehlen momentan Ressourcen. Wir haben also seit 2022 ungefähr eine Verdreifachung der Konsumvorgänge. Wir nennen das Konsumvorgänge in der Einrichtung. Wir haben parallel die Öffnungszeiten auch massiv ausweiten können, schon verdoppeln im Zuge von Crack und der Erweiterung der Förderung der Fördermittel der Kommune. Und dennoch gibt es Phasen und Zeiten, in denen es Wartezeiten gibt zum Beispiel. Und Crack-Konsumentinnen warten natürlich nicht in der Schlange bei uns in der Einrichtung, bis sie konsumieren können. Der Konsum dauert eine Minute vielleicht. Dann passiert das natürlich draußen oder irgendwo in der Innenstadt oder in einem Hinterhof. Und natürlich passiert es jetzt schon auch in der Innenstadt, weil Drogenabhängige wissen, wenn ich zum Crack gehe, muss ich vielleicht warten oder ich muss mich da anmelden. Da gibt es sozusagen auch ein Prozedere. Das heißt, diese Schwelle wollen sie gar nicht erst gehen und machen das dann eben an der Hausecke. Das geht eben ja auch, das habe ich schon gesagt, innerhalb von Minuten. Und häufig passiert sozusagen der Erwerb von Crack und der Konsum innerhalb, das ist sozusagen irgendwo an der Ecke oder in einem Gebüsch und das dauert eine Minute. Dafür gehe ich nicht in eine Einrichtung unbedingt.
Du hast gerade erwähnt, dass ihr auch Förderung von der Kommune kriegt. Also ihr seid sozusagen Teil der Antwort von der Stadt Dortmund auf die Herausforderungen, die in dem Bereich bestehen. Was kann eine Kommune da leisten? Weil Strafverfolgung ist offensichtlich Ländersache irgendwie. Zoll kümmert sich der Bund drum, um zu gucken, dass Drogen vielleicht gar nicht erst ins Land kommen. Gesetzgebung ist sowieso Länder oder Bund eher. Was ist die Rolle von der Kommune in so einer Epidemie, kann man ja fast sagen?
Ja, die Kommune kann natürlich im Rahmen ihrer Möglichkeiten gerade im niedrigschwelligen Bereich sozusagen die Hilfeinfrastruktur ausbauen. Und das ist auch die Verpflichtung der Kommune, dafür zu sorgen, dass niedrigschwellige Überlebenshilfen und auch weitergehende Beratungsangebote wie auch Angebote der Obdachlosenhilfe ausreichend zur Verfügung stehen. Und das macht die Kommune auch.
Seit 2 Jahren arbeiten die Stadtverwaltung und die Dortmunder Polizei im Rahmen des Sonderstabs Ordnung und Stadtleben in enger Zusammenarbeit zusammen, um für ein höheres Sicherheitsgefühl auf den Dortmunder Straßen zu sorgen. Heute haben sie eine Zwischenbilanz gezogen. Mit dabei war der Polizeipräsident und der Oberbürgermeister, dessen Perspektive wir ebenfalls einfangen wollten, besonders im Hinblick auf die Drogenkranken und Obdachlosen auf den Dortmunder Straßen.
Sie haben es ja gerade angesprochen, die Kriminalität nimmt ab. Könnte man das auch auf die Drogenkonsumenten und Obdachlosen beziehen? Und wenn ja, welche Maßnahmen haben dazu beigesteuert?
Wir müssen ja ein bisschen differenzieren, wenn wir um unterschiedliche Personengruppen sprechen, Drogenkonsumenten, Obdachlose. Also obdachlos zu sein, ist ja keine Straftat, wird deshalb auch von der Polizei natürlich nicht aufgegriffen. Was uns interessiert, ist, wie können wir Sicherheit herstellen und gewährleisten, dass die Händler, die in der City zu Recht darauf setzen, dass sie hier ihre Geschäfte gut machen können, und die Menschen, die Dortmunder City besuchen, die möchten sich dort wohlfühlen, die möchten sich dort sicher fühlen, dafür arbeiten wir. Und deswegen geht es uns darum, tatsächlich zu sagen, der Drogenkonsum im öffentlichen Raum darf nicht stattfinden. wir müssen dafür sorgen, dass wir dort mit polizeilichen Repressionsmaßnahmen arbeiten, aber dann eben auch die Ausweichflächen zur Verfügung stellen, was die Stadt dann tut mit den Drogenkonsumräumen, damit wir die Süchtigen nicht mehr im öffentlichen Raum haben, sondern an anderen Stellen. Das funktioniert und gleichzeitig funktioniert durch den hohen Kontrolldruck, den wir ausüben, dass wir Straftäter, die unterwegs sind. Da sind wir jetzt bei den Dealern, da sind wir aber auch bei denen, die zum Beispiel das Geld beschaffen, die sogenannte Beschaffungskriminalität. Das können Taschendiebstähle sein, das kann Ladendiebstahl sein, das ist auch das Raubdelikt, das unter Anwendung von Waffen zum Teil stattfindet. In all diesen Bereichen haben wir deutlich sinkende Zahlen und das zeigt uns, dass wir mit diesen gebündelten Kräften tatsächlich gut unterwegs sind. Das heißt, wir haben eine Idee davon, wie wir das Problem verbessern können und es trägt Früchte.
Sie als Oberbürgermeister nehmen ja viele Perspektiven aus politischer Ebene mit, sei es jetzt Polizei, Verwaltung oder auch Sozialträger und Initiativen. Was wäre Ihnen denn wichtig, was die Zivilgesellschaft zum Thema Drogenkranke und Obdachlose wissen sollte, auch vielleicht für die zukünftige Weiterarbeit?
Ja, wir nehmen natürlich schon wahr, dass eine gewisse Unsicherheit da ist, dass man versucht zu verstehen, was eigentlich los ist. Und dieses Sicherheitsgefühl, das war ja heute auch nochmal ein wichtiges Thema, nehmen wir schon sehr ernst und sehr wichtig. Es ist aber auch immer wichtig, sich mit der objektiven Lage zu beschäftigen und die Fakten dabei auch zu berücksichtigen. Wie ist es wirklich? Was passiert? Was wird getan? Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig bei dieser Diskussion. Wir sind bereits mit ganz, ganz vielen Maßnahmen unterwegs. Wir können weder Obdachlose noch Drogenkranke aus dieser Stadt rausschmeißen. Das geht nicht. Wir haben keine Stadtmauern mehr wie im Mittelalter, sondern wir müssen mit ihnen und an ihnen arbeiten, damit es sich verbessert. Weil ich alle Menschen absolut verstehen kann, die sagen, es belästigt mich, ich fühle mich unsicher. Genau das wollen wir verhindern und ihnen helfen, sowohl den Kranken als auch den Menschen, die sich davon belästigt fühlen.
Also der Ansatz, der viel bringen kann, ja, aber. Also es gibt, um das nochmal zu wiederholen, es gibt nicht den einen Ansatz, der die Lösung ist, sondern es wird nur eine Kombination unterschiedlichster Bausteine helfen, sich, dass die Kommune und wir als Drogenhilfe dieser Situation besser Herr werden. Das heißt, wir brauchen unterschiedlichste Bausteine. Und die niedrigschwelligen Einrichtungen und Drogenkonsumräume sind ein ganz zentraler Baustein, weil wir es damit schaffen, auch dieser Zielgruppe der Crack-Konsumierenden als Teilpopulation für die sozusagen eine erste Anlaufstelle oder eine erste Anlaufstelle und erste Hilfe, niedrigschwellige Hilfen zur Verfügung zu stellen. Das braucht es, sonst kommen wir gar nicht in Kontakt mit dieser Zielgruppe. Und es hat einen extremen gesundheitspolitischen Effekt, aber es hat natürlich auch einen ordnungspolitischen Effekt, weil wir damit diese Menschen anbinden an Drogenhilfe und sie nicht gezwungen sind, sich in der Öffentlichkeit aufzuhalten, zu treffen, dort zu konsumieren und so weiter. Du hast gerade das Stichwort irgendwie gesagt, Umzug der Einrichtung, darum geht es aus unserer Sicht nicht, sondern es geht darum, das Angebot, das wir momentan haben, mit der Drogenhilfeeinrichtung KICK, aber auch mit anderen niedrigschwelligen Einrichtungen. Es gibt noch ein Kontaktcafé Flash in Trägerschaft des Sozialen Zentrums. Es gibt noch Obdachloseneinrichtungen. Und unsere Antwort oder unser Konzept ist, wir brauchen eine dezentrale Infrastruktur, die die aktuelle Infrastruktur entlastet und auch die so eine Einrichtung wie das KICK momentan an einer Stelle, die überlastet ist aufgrund der hohen Frequentierung, die sozusagen auch diese Einrichtung entlastet und damit auch das Umfeld entlastet. Also Dezentralisierung ist sozusagen das Stichwort. Wir brauchen mehrere Satelliten unterschiedlichster Anforderungen.
Genau, wenn du sagst dezentrale Infrastruktur, was heißt das konkret? Was muss ich mir darunter vorstellen?
Das heißt, das, was jetzt ja auch schon der Rat sozusagen auf den Weg gebracht hat mit einem ersten Konzept und das wir sehr unterstützen, ist, dass wir mindestens einen weiteren Drogenkonsumer oder mindestens eine weitere Einrichtung mit Drogenkonsumraum möglich, mit Drogenkonsummöglichkeit brauchen. Wir brauchen eine, und dezentral heißt nicht außerhalb sozusagen der Stadt, sondern wir brauchen sicherlich zentrale Anlaufstellen, die auch angenommen werden von Drogenkonsumentinnen, aber wir brauchen eben Satelliten drumherum. Und das, was jetzt an der Rheinischen Straße geplant ist, wäre ein erster Satellit sozusagen.
Also das heißt, das ist dann ein mobiler Drogenkonsumraum oder das sind kleinere, die verteilt in der Stadt sind? Ja. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau.
Die mobilen Lösungen, also mobile Modelle gibt es auch, die sind aber teuer, einfach weil sie wenig Kapazitäten haben. Also Berlin macht das zum Beispiel, aber das ist aus unserer Sicht eher nicht so effektiv, einfach weil es sehr teuer ist. Man hat da nur irgendwie 5, 6 Plätze in so einem Bus und man muss dann noch sozusagen unterschiedliche Standorte anfahren. Also unser Konzept und so wie die Kommune das ja politisch inzwischen auch beschlossen hat, wäre eher, wir brauchen neben einem zentralen Innenstadtstandort, den es weiterhin und künftig brauchen wird, den es braucht, brauchen wir ein oder idealerweise noch 2 weitere Konsumorte, die sich sozusagen schon auch innenstadtnah drumherum gruppieren. Und da ist Rheinische Straße ein erster ambulanter künftiger Standort.
Wo sind denn die Schwerpunkte in Dortmund überhaupt für eure Arbeit? Also,
räumlich oder fachlich?
Räumlich tatsächlich. Also wo gibt es eine Drogenszene in Dortmund? Es erstreckt sich ja nicht gleichmäßig über die gesamte Fläche der Stadt.
Nee, aber es gibt schon, also die Klientel, die Zielgruppe, die unsere Einrichtung nutzt. Und das ist die niedrigschwelligste Einrichtung, die von der offenen Drogenszene in Anführung und von der offenen Drogenszene in Anspruch genommen wird, auch in Anführungszeichen, die ist schon Innenstadt fokussiert und macht es auch überhaupt keinen Sinn, eine solche zentrale Einrichtung außerhalb der Innenstadt zu versuchen anzusiedeln, weil da wird sie nicht in Anspruch genommen. Die offene Drogenszene hält sich jetzt nicht geballt, sondern natürlich auch an mehreren Orten und das fluktuiert natürlich, aber in der Innenstadt auf. Das hat die Szene-Studie, die wir jetzt haben, diese neue auch nochmal deutlich gezeigt. Die Studie hat aber auch nochmal gezeigt, dass die Drogenszene flexibler wird und eher auch fluktuiert, aber in der Innenstadt. Einfach weil dort die Möglichkeiten für Drogenkonsumentinnen sind, wo man die Drogen erwerben kann und wo man aber auch das Geld für den Drogenkonsum, für den Drogenerwerb erwirbt. Also betteln, natürlich auch sozusagen der Ameisenhandel, der vielfach durch Drogenkonsumentinnen selbst organisiert wird, bis hin zu
Also damit meinst du, dass man Drogen in sehr kleinen Portionen weiterverkauft, genau. Um dann praktisch durch das Geld dann den eigenen Drogenkonsum.
Genau, also sozusagen der letzte Dealer in der Kette, das sind ja häufig selbst Konsumentinnen. Und das findet natürlich auch in der Innenstadt statt und nicht irgendwo abseits, sondern das passiert dort, wo auch dann konsumiert werden kann.
Kann man schätzen, wie teuer so eine Sucht ist? Also wie viel Geld das eigentlich kostet so am Tag?
Könnte man schätzen, die Zahlen habe ich jetzt nicht auf der Kette, auf der Pfanne, aber wenn man sich überlegt, dass so eine Konsumeinheit ein paar Euro bei Crack jetzt bis hin zu 10 Euro auch bei Heroin kostet und bei Crack die Konsumfrequenz bis zu 7, 8, 10 Mal irgendwie am Tag passiert, dann sind das Größenordnungen, wo man sich vorstellen kann, das kann man von der Sozialhilfe nicht bestreiten. Sondern
also kleinere dreistellige Beträge müsste man so grob.
Ja.
Das kommt ungefähr hin an Bedarf. Okay, aber der Schwerpunkt ist tatsächlich da, wo es auch am sichtbarsten ist, direkt in der Innenstadt, wo man so sehr viel Überschneidung mit dem Alltag von Nicht-Drogenkranken hat. Die Schutzfunktion, die so ein Raum, Konsumraum oder auch so ein niedrigschwelliges Angebot, es geht ja nicht ausschließlich um Konsum, es geht ja auch ein bisschen um Ruhe, um zu sich kommen, um überhaupt so Hilfe bekommen zu können. Die Schutzfunktion ist wahrscheinlich hat eine Funktion, so, wenn man von Seiten reden will, also durch das Verhältnis von Drogenkranken zu Nicht-Drogenkranken wird ja sehr oft antagonistisch gedacht. So, wir haben den Drogenkranken als Störfaktor in der Innenstadt, wir haben sozusagen den Stino, also den stinknormalen Bürger, als denjenigen, der teilweise auch mit Angst argumentiert, dass er das als bedrohlich empfindet, dass er Angst vor Gewalt hat. Lässt sich das überhaupt bestätigen? Jetzt nochmal ganz kurz als Ausflug, wie hängen Kriminalität in dem und besonders Gewaltkriminalität wird ja oft angesprochen und eine offene Drogenszene zusammen. Trifft das Umstehende? Also muss man mit größeren Gefahren in der Innenstadt rechnen oder wie ist das?
Ja, zum einen in der öffentlichen Debatte der letzten Jahre wurden viele dieser unterschiedlichen, ich mache das in Anführungszeichen, Problemgruppen natürlich sehr durcheinander oder immer in einen Topf geworfen. Also die von Phänomenen wie Obdachlosigkeit, Drogenkonsum, Alkohol, Migration, das war sozusagen eine große Gruppe, die ist auffällig in der Innenstadt, die stört uns und die muss weg. Und vielfach wurde das sozusagen mit Drogenkonsum und Drogenabhängigkeit und Drogenszene assoziiert. Und ist es aber wichtig, sozusagen auch diese unterschiedlichen Phänomene natürlich differenziert sich anzuschauen, auch wenn es um die Lösung geht. Weil die Lösung kann natürlich keine repressive sein, das wird nicht funktionieren mit Druck. Nochmal zurück auf die Frage, wie problematisch ist das für den Normalbürger? Zum einen möchte ich mal sagen, dass natürlich auch drogenkonsumierende Normalbürger und BürgerInnen sind, mit Rechten genauso wie andere Menschen in der Innenstadt und auch mit den gleichen Rechten und selben Rechten, sich in der Innenstadt aufzuhalten. Gleichwohl ist auch uns klar, dass die Präsenz, schon allein die Präsenz von Menschen, die illegale Drogen konsumieren, umso mehr im Kontext jetzt von Crack und zunehmender Verelendung, dass das Ängste und Befürchtungen weckt. Und dass das auch nichts angenehm, auch keine angenehmen Gefühle sozusagen weckt. Das ist völlig klar. Und es ist auch klar, dass diese zunehmende Verelendung für Menschen, aber auch für den Handel und für die Wirtschaft problematisch ist. Gar keine Frage. Das hat negative Begleiterscheinungen und sehen wir es natürlich auch als unsere Aufgabe an Lösungen mitzuwirken an der Stelle. Faktisch, und das ist auch durch Studien gut untermauert, ist das Gefährdungs-, also wirklich, wenn man jetzt von Gefährdungspotenzial im Sinne von Gewalt redet, das Gefährdungspotenzial für Dritte sehr gering. Die Menschen, die am meisten von der Gewalt innerhalb von Drogenszene, wenn man das jetzt sagen, als eine Gruppe sich anschaut, an dieser Gewalt leidet, sind Drogenkonsumierende selbst. Also es ist sozusagen Gewalt unter Drogenkonsumierenden im Kontext von Drogenhandel und Ähnlichem. Also es betrifft eigentlich kaum Außenstehende.
Um mal kurz diesen Antagonismus von der anderen Seite zu denken, was wird euch denn von Menschen mit einer Suchterkrankung gespiegelt, wie die sich im Verhältnis zu Nicht-Drogenkranken in der Innenstadt, die müssen ja durchaus mit Anfeindungen auch leben. Ist das ein Thema in der Diskussion, wenn die zu euch kommen? Oder ist das etwas, was die Erkrankten beschäftigt?
Ja, definitiv. Also nicht immer, dass es unmittelbar artikuliert wird, aber wir bekommen das natürlich sozusagen auch mittelbar aus Gesprächen mit. Auch wenn Menschen darüber reden, wenn sie betteln zum Beispiel, angefeindet werden und auch, dass das schwieriger und zunimmt. Nochmal, diese Drogenszene ist ja nicht eine homogene Gruppe und auch da gibt es zum Beispiel den Trend, dass viele sagen, also das, was diejenigen, die Crack konsumieren, wie die in der Innenstadt rumrennen, das kann ich auch nicht nachvollziehen, das finde ich auch problematisch. Also diesen Blick gibt es auch. Und insgesamt das Phänomen, dass Menschen, die Drogen konsumieren, die auch stark verelenden, dass die immer weiter in die Isolation sozusagen gedrückt werden durch diese zunehmende Tendenz auch von Stigmatisierung. Das merken wir absolut deutlich in den Einrichtungen. Also es ist immer isolierter werden, aber eben auch, dass wir kaum noch an die oder immer schwerer an diese Menschen rankommen sozusagen.
Kommen wir also darauf zurück, was braucht es denn auch aus Sicht von den Drogenerkrankten, um irgendwie zumindest eine Grundversorgung erstmal herzustellen? Also perspektivisch hat man natürlich immer das Ideal, derjenige kann irgendwann genesen und einem bürgerlichen Leben nachgehen. Das ist für manche Menschen auch einfach irgendwann nicht mehr möglich, habe ich gelernt. Aber zumindest, dass man sagen kann, die Menschen sind halbwegs sicher und halbwegs auch abgesichert und nicht komplett auf sich gestellt, weil ich meine, Leben auf der Straße ohne Ressourcen ist ja nun eines der härtesten Leben, das man so in unseren Breitengraden führen kann. Ihr weitet die Möglichkeiten aus, um halt auch über Konsumräume erstmal in Kontakt zu kommen. Du hattest aber auch erwähnt, dass das nur ein Teil der Lösung sein kann. Was braucht es denn darüber hinaus?
Schwere Frage, weil es eben so eine komplexe Thematik ist. Also ich finde, wir sind in Dortmund eigentlich auf dem richtigen Weg. Und es braucht sicherlich, und das will ich gar nicht in Abrede stellen, auch ein gutes Zusammenspiel zwischen Repression und Hilfe, um das nochmal zu sagen. Das gibt es an vielen Stellen. Ich glaube, der Weg, den wir jetzt anfangen zu beschreiten, ist der richtige. Also zusätzliche Hilfeangebote für Menschen, die Drogen konsumieren, zu installieren, eben auch für diejenigen, die Crack konsumieren, im Zuge dieser veränderten Szenestrukturen. Das bedeutet, dass was jetzt auf dem Weg ist, also eine zusätzliche Einrichtung mit einem Drogenkonsumraum und einer Konsummöglichkeit, ist schon ein total wichtiger und guter erster Schritt. Der wird die Situation in der Innenstadt für unsere Drogenhilfeeinrichtung entlasten und der wird auch den Druck sozusagen aus dem Umfeld ein wenig rausnehmen. Das ist ein total zentraler Baustein. Ein bis zwei weitere Einrichtungen wären ein weiterer guter Baustein, weil wir wissen, Szene ist sozusagen nicht homogen, sondern wir müssen für unterschiedliche Subgruppen und Anforderungsprofile unterschiedlich dimensionierte und konzipierte Angebote zielgruppenspezifisch sozusagen installieren. Was hinzukommt beispielsweise ist jetzt ein Angebot unter dem Stichwort Nachtcafé, also das auch für nachts eine Anlaufstelle im Café Flash, das existiert ja schon, jetzt ausgeweitet wird, damit es auch nachts und in den Abendstunden Angebot, niedrigschwelliges Angebot für Drogenkonsumentinnen gibt, wo sie sich aufhalten können, wo sie eine Anlaufstelle haben. Gerade unter dem Aspekt des Crack-Konsums und dieser totalen Ruhelosigkeit und des permanenten Konsumdrucks ist sowas wie Ruhemöglichkeiten, Rückzugsmöglichkeiten total wichtiger. Wir werden jetzt an dem Standort Rheinische Straße das versuchen mit zu installieren, wohlwissend, dass es eher auch räumlich eine kleine Einrichtung ist.
Also das heißt eine Möglichkeit, praktisch ein Zimmer mit einem Bett, wo man sich einmal ausruhen kann? Oder wie muss ich mir das dann vorstellen?
Ein Zimmer oder ein Saal und wenn es nur Pritschen sind, wo man sich sozusagen ausruhen kann. Also Crack-Konsumierende haben ja Konsummuster, wo sie zum Teil nicht nur über Stunden, sondern über Tage extrem exzessiv konsumieren. In den Phasen sind sie zu nichts ansprechbar. Und dann gibt es aber innerhalb dieser Tage oder nach diesen Tagen Phasen, wo sie, und das ist das, was man im Stadtbild sieht, dass sie irgendwo in der Ecke liegen und schlafen oder auch bei uns in der Einrichtung schlafen, im Kontaktcafé. Und dafür reichen die Kapazitäten in unserer Einrichtung nicht, aber auch im Hilfesystem nicht, auch in den obdachlosen Einrichtungen nicht. Es gibt eine Übernachtungsstelle Unionstraße, da muss man aber morgens raus. Das heißt, wir brauchen für diese, genau, also sowas wie Rückzugsmöglichkeiten, Ruhemöglichkeiten für Crack-Konsumierende in Einrichtungen der Drogenhilfe, aber auch in Einrichtungen der Obdachlosenhilfe. Und da werden jetzt die ersten Schritte gegangen und das braucht es aber, das muss weiter ausgebaut werden.
Frage Ressourcen. Mhm. Alle sparen, überall, und natürlich haben trotzdem alle berechtigte Anliegen. Wenn du sagst, das Angebot muss ausgebaut werden, kann man zynisch die Rückfrage stellen, okay, aber was haben wir davon?
Wer ist wir?
Wir wäre in dem Fall derjenige, der sich als Steuerzahler versteht. Das ist ja in dem Moment immer so immer das Argument von meinen Steuergeldern. Ja. Was antwortest du darauf? Warum ist das eine gute Investition für die Stadt?
Ich finde die Frage zynisch, weil das ja impliziert, es gibt sozusagen, wir müssen priorisieren, wer ein Recht darauf hat, dem man hilft sozusagen, auch bei der Überlebenshilfe. Und der Ausbau von Drogenhilfe ist erstmal auch ein Angebot zur Überlebenshilfe. Und wenn man das ist natürlich eine politische Entscheidung, man kann sagen, wir wollen das nicht. Damit würde man aber faktisch in Kauf nehmen, dass diese Menschen über kurz oder lang an den unmittelbaren oder an den mittelbaren Folgen der Suchterkrankung sterben. Das ist einfach so. Und insofern muss ich eine Stadtgesellschaft dann gesundheitspolitisch ja die Frage stellen, an welcher Stelle wollen wir uns welche Hilfen sozusagen leisten. Und ich finde aber, dass Dortmund diese Frage total gut beantwortet hat, weil, und das ist ja das, was der Dortmunder Stadtrat mit einem großen Konsens beschlossen hat, ist eine Ausweitung von Hilfen, von niedrigschwelligen Drogenhilfeangeboten, angefangen sozusagen mit der Verdopplung der Öffnungszeiten der Drogenhilfeeinrichtung KIK. Das war der erste Schritt. Der kostet 1 Million. Das ist jetzt auch, jetzt, ich widerspreche jetzt sozusagen dieser Frage eigentlich, aber das ist eine erste wichtige Investition. Die Ausweitung der niedrigschwelligen Hilfen und der Obdachlosenhilfen, so wie sie in diesem Rahmenkonzept, das der Stadtrat ja schon beschlossen hat, wie sie dort formuliert sind, sind weitere wichtige Schritte, die gesundheitspolitisch extrem wichtig sind und die ja schon diese Frage eigentlich beantworten, nämlich uns ist es was wert. Und gleichzeitig werden Präventionsangebote auch ausgebaut in Dortmund. Auch das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt. Und all das sozusagen im Paket wird auch die ordnungspolitische Dimension natürlich auch mit beantworten, weil allen klar ist, eine repressive Antwort auf das, was, zurück auf die Frage, den Bürger, den Normalo sozusagen bewegt, auch in der Innenstadt und auch den Handelstreibenden. Also wie bekommen wir auch diese Problematik zumindest abgeschwächt? Wir bekommen sie nicht gelöst, aber wir bekommen sie zumindest abgeschwächt durch einen besseren Ausbau der Hilfeinfrastruktur. Auch da wird es, das wird einen Beitrag dazu leisten natürlich.
Also kann man sagen, dass man sich auch in Erinnerung rufen sollte, dass auch Suchtkranke Teil von unserer Gesellschaft sind und auch von unserer Stadtgesellschaft, dass dieser Antagonismus nicht zulässig ist?
Ja, natürlich.
Ist das so natürlich? In der Diskussion erlebe ich das oft anders.
Ich finde, wir haben lange Zeit in den letzten 2-3 Jahren an der Stelle wirklich eine sehr lösungsorientierte Debatte hinbekommen, die eben nicht mehr diesen Antagonismus aufmacht und die auch nicht zwischen Ordnung und Sicherheit sozusagen oder Ordnung und Hilfe, wie das zum Teil jetzt wieder in der Debatte, möglicherweise im Wahlkampf geschuldet, habe ich manchmal den Eindruck, immer wieder auftaucht. Sozusagen, wir brauchen die saubere Innenstadt und dafür brauchen wir irgendwie den harten Besen. So. Das ist, das kann nicht die Lösung sein, das wird auch nicht die Lösung sein, weil repressiv kriegt man auch die Drogenproblematik oder die Obdachlosenproblematik nicht in den Griff, sondern wir brauchen ein Zusammenspiel von Repression und einer guten Hilfeinfrastruktur. Und an der Stelle braucht es ein permanentes, glaube ich, Ausbalancieren und einen guten und lösungsorientierten Dialog aller Beteiligten. Und ich finde, eigentlich haben wir den in Dortmund. Wir haben den auch zum Beispiel mit den Ordnungsbehörden, mit den Strafverfolgungsbehörden. Wir tauschen uns da regelmäßig auf und gucken, wo ploppt wieder was auf und wo können wir gemeinsam an Lösungen arbeiten, weil wir natürlich auch sehen, eine große offene Drogenszene, so wie vor 30 Jahren an der Rhein-Neu-Lieke, das möchte kein Mensch. Das sind die Dynamiken, die da entstehen oder so, ne, also diese alten Bilder. Das ist auch nichts, was jemand möchte oder was wir wollen. Und es braucht aber einen lösungsorientierten Dialog und einen gemeinsamen Dialog. Und ich finde, den haben wir eigentlich in Dortmund. Gibt es da eine gute Tradition und sind wir da auf einem guten Weg.
Was möchtest du jetzt angesichts der Kommunalwahl, nicht parteipolitisch, sondern generell Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, mitgeben, woran sie denken sollen?
Ja, eigentlich das, was ich gerade gesagt habe. Wieder diesen Antagonismus, auch wieder dieses Repression versus Hilfe, sondern das ist, also wir brauchen und ein pro-lösungsorientierte und sachliche Debatte. Und die haben wir lange in Dortmund auch in den letzten Monaten noch gut geführt. Also beispielsweise dieser Beschluss, eine neue Einrichtung, eine zusätzliche Einrichtung an der Rheinischen Straße zu installieren, ist ja mit einem breiten politischen Konsens in den letzten Monaten noch sozusagen getroffen worden. Und wir brauchen möglichst schnell nach der Kommunalwahl, hoffe ich, ein Zurück zu dieser sachlichen, lösungs- und zielorientierten Debatte, weg vom, als Beispiel, die Einrichtung am Grafenhof muss weg. Wir müssen die Einrichtung in der Innenstadt, Drogenhilfeeinrichtung müssen weg, sondern, und ich glaube, wir brauchen wieder einen lösungsorientierten Fokus dann.
Und auch, also ein Plädoyer für Pragmatismus auch in der Frage dann?
total. Genau, also ein Appell für einen hohen Pragmatismus und auch für den Mut, vielleicht unkonventionelle Wege zu gehen und auch mal was auszuprobieren. Also möglicherweise funktioniert so ein Standort an der Rheinischen Straße nicht so, wie wir uns ihn vorstellen. Oder möglicherweise funktioniert, und da bringe ich jetzt nochmal einen neuen Punkt mit rein, wir haben ja vor einigen Monaten eine Aufenthaltsfläche in der Innenstadt installiert. Wir, also die Stadtgesellschaft, die Kommune.
Kannst du sagen, wo der ist?
Wir haben direkt gegenüber von unserer Drogenhilfeeinrichtung eine Brachfläche ist von der Kommune sozusagen aufgewertet worden und man hat dort Container aufgestellt, also Möglichkeiten für Drogenkonsumierende, wo man sich auch also eine Aufenthaltsfläche sozusagen hergerichtet. Die begleiten wir mit unserem Umfeldmanagement, mit aufsuchender Sozialarbeit. Und das ist ein pragmatischer Versuch, den Druck sozusagen aus der Innenstadt zu reduzieren, ein zusätzliches Angebot mit wenigen finanziellen Ressourcen einfach mal zu versuchen. Und aus meiner Sicht ist das ein Beispiel für einen pragmatischen Umgang, den wir gemeinsam mit den Ordnungsbehörden entwickelt haben, wo es anfangs große Vorbehalte auch in der Politik und in der Stadtgesellschaft gab, dem aber letztlich auch der Handelsverband, also der Cityring als Beispiel, wo die gesagt haben, lass uns das doch mal versuchen. Also bevor die Leute auf der Straße auch für die Stadtgesellschaft ein Problem darstellen, lass uns doch mal sowas versuchen. Und das ist relativ kurzfristig mit einem gemeinsamen Konsens und Konzept entwickelt worden. Und wenn wir jetzt nach ein paar Monaten merken sollten, und es funktioniert gut momentan, also es entlastet das Umfeld und damit auch die Stadtgesellschaft. Und ich würde aber meine Hände nicht dafür ins Feuer legen, dass das in 5 Monaten immer noch sehr gut funktioniert. Vielleicht kippt da was auch immer. Aber das ist, und dann machen wir es aber, dann macht man es halt wieder dicht so.
Aber wenn ich jetzt unser Gespräch jetzt nochmal kurz so Revue passieren lasse, habe ich den Eindruck, dass ein zentraler Punkt tatsächlich ist, dass Suchterkrankungen, Drogen allgemein nicht weggehen werden, dass sie einen geschützten Raum brauchen, in dem man damit umgehen kann, was aber auch gleichzeitig sowohl die Privatsphäre der Erkrankten sichert, aber auch so die Konfrontation mit der Erkrankung generell dann eben auch da den Druck rausnimmt und den Leuten so ein bisschen Abstand auch erlaubt. Also dass man, wenn man den Raum einräumt für die Krankheit, für die Behandlung oder für das Leben mit dieser Krankheit, dass dann auch entsprechend für andere die Gelegenheit gibt, etwas weniger sich da gegenseitig auf den Füßen zu stehen einfach. Kommt das in etwa hin?
Ja, genau das ist schon. Ich glaube, dass an der Stelle entsteht eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten, wenn man das gut miteinander sozusagen austariert und auch gut miteinander begleitet und im Austausch bleibt und reflektiert und guckt, wo müssen wir Anpassungen sozusagen nochmal vornehmen. Unser Fokus aber ist natürlich, sind die Bedürfnisse und die Bedarfe aus der Drogenszene. Also um das auch nochmal zu sagen, ich glaube, dass wir einen guten Beitrag auch ordnungspolitisch und zur Entlastung von, in Anführungszeichen, Stadtgesellschaft leisten können und auch tun, das tun wir jetzt schon, bei uns in der Einrichtung, da geschehen 400 Konsumvorgänge am Tag. Wenn uns diese Einrichtung, wenn es die nicht gäbe, dann wird es faktisch in der Innenstadt, in Parks oder wo auch immer passieren. Also wir leisten ja jetzt schon einen extremen Beitrag. Und gleichzeitig ist es ein entlastender Faktor für Drogenkonsumierende. Das ist für uns aber natürlich der totale Fokus. Und im Kontext von Crack-Konsum ist diese Möglichkeit für Crack-Konsumierende einen Rückzugsort zu haben, einen Schonraum, wo sie sich zurückziehen können, indem sie aber auch einfach nur schlafen können, ein extrem wichtiger. Und wir wissen natürlich, wir kennen diese Menschen ja. Und auch wenn die 3 Tage durchkonsumiert haben, kommen die am 4. Tag und frühstücken vielleicht bei uns und tun sich da was Gutes und nehmen vielleicht mal wieder Vitamine zu sich. Und wir wissen aber auch, der hat 3 Tage durchkonsumiert und der Krankenpfleger, die Krankenpflegerin, hat eine Option, um hinzugehen und zu sagen, du hast jetzt 3 Tage und du hast doch da irgendwie, du hast da jetzt eine riesen Macke, sollen wir nicht mal irgendwie die kurz verbinden? Und der Sozialarbeiter hat einen Anpack jetzt, möglicherweise zu sagen, lass uns doch mal gucken, wie wäre es denn mit einer Substitution? Wie wäre es mit einer Entgiftungsbehandlung? Insofern, wir brauchen einfach auch einen langen Atem in der Einrichtung, aber auch als Gesellschaft insgesamt, um Lösungen zu entwickeln. Das geht nicht von heute auf morgen, sondern es braucht echt einen langen Atem auf allen Ebenen. Und dieses, dass der Crack-Konsumierende dann irgendwann sagt, okay, lass uns mal gucken, ich kann auch nicht mehr. Manchmal passiert das gar nicht. Vielleicht passiert es erst nach 2 Jahren, vielleicht nach 4 Monaten. Wir brauchen aber diese Option und das passiert immer wieder. Und das ist besser als gar nichts sozusagen. Und anders funktioniert es gar nicht. Ja? Und erst recht nicht mit Druck, wenn man sagt, Leute raus aus der Innenstadt. Dann werden wir diese Menschen verlieren, das ist auch klar.
Danke für das Gespräch. Das fand ich sehr aufschlussreich.
Gerne, bitte.